Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Jahr 2011 und der mittlerweile 10. Ausgabe des ETCG Audio Podcasts. Auch in diesem Jahr werden wir versuchen, euch mit spannenden Themen zu beliefern und euch die Abende ein wenig zu versüßen. Wie gewohnt habe ich reizende Co-Moderatoren an meiner Seite, da wären der Tobias, besser bekannt als Gam.
Guten Tag.
Der gute Moritz, besser bekannt als Chironomus.
Moin.
Und natürlich die Dame in der Runde, last but not least, Nicole, aka Mistress.
Hi Leute.
In dieser Ausgabe des ETCG Audio Podcasts gehen wir auf das 1x1 der Turnierkreation ein und werden euch einige Fragen beantworten wie: Wie entsteht eine solche Idee? Wie wird eine Location gesucht? Wann lohnt sich ein Turnier organisationstechnisch und wann macht man Verlust? Und wie geht man in bestimmten Situationen als Organisator vor? Jedoch möchte ich zuerst mit einer anderen Frage anfangen, und zwar richtet sich die an meine Co-Moderatoren. Was erwartet ihr vom Jahr 2011 und was sind eure Wünsche? Fangen wir mal bei Moritz an.
Ich finde, dass das Metagame im Moment ziemlich ausgeglichen ist. Würde mich freuen, wenn es so weitergeht. Man mag jetzt natürlich darüber diskutieren, ob die Gravekeeper ein bisschen übermächtig sind. Dann zu den neuen Karten, die wir kommen. Ich hoffe, dass das Ganze nicht allzu imbalanced wird, was jetzt im Jahr kommt. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt, ich würde ganz gerne die neuen Samurai spielen, aber die werden leider viel zu teuer werden, wie das jetzt im Moment aussieht. Deswegen würde ich mir auch wünschen, wenn so die Preishyperei in Yu-Gi-Oh! Ein bisschen nachlässt.
Das glaube ich eher nicht. Wenn man sich die Yu-Gi-Oh! Community in den letzten Jahren so betrachtet hat, dann weiß man, dass es immer eine Reiperei geben wird und dass es immer Karten wie Pot of Duality gibt, die enorme Summen erzielen. Aber nun gut, Tobias, was sind deine Wünsche für das neue Jahr?
Ich wünsche mir viele tolle neue Premium-Events, vor allen Dingen einen Ersatz für die stark vermisste VH-Tour bzw. Fortune-Tour. Halt irgendein Programm, was mal wieder die Lücke im Winter ordentlich schließt. Eine tolle DM und fernab von Yugi wünsche ich mir, dass die irgendwie bei Magic the Gathering die ersatzlos gestrichene Pro-Tour in Hamburg irgendwie irgendeinen Ersatz dafür liefern.
Und wie schaut's bei dir aus, Nicole? Was sind deine Wünsche?
Definitiv ein wunderschönes, ausgeglichenes Premier-Event-System in Deutschland. Das heißt, es gibt 5 Monate die Qualifizierungszeit für die deutsche Meisterschaft. Dann folgt eine sehr schöne Europameisterschaft und natürlich dann im Winter die Signer Challenge. Ne? Das wäre sehr schön. Noch zwischendurch ein paar YCS in Europa, die sehr interessant sind und die nicht allzu weit entfernt sind, damit auch die deutsche Community reinkommt. Und dann wünsche ich mir natürlich auch noch sehr schöne Booster-Editionen.
Ich denke mal, die tollen Booster-Editionen werden kommen. Aber was die Community wahrscheinlich jetzt am meisten interessiert, werden wir dieses Jahr wieder tolle Turnierserien von dir erwarten können?
Natürlich, ich erkundige mich momentan in diversen Städten, wo ich eventuell ein Turnier organisieren werde, beziehungsweise einer meiner CSA-Kollegen. An dieser Stelle möchte ich nochmal aufrufen, wer weiß, in welcher zentralen Stadt in Deutschland ich ein Turnier organisieren soll, beziehungsweise wer eine Location hat, kann sich gerne per PN an mich wenden.
Ihr habt's gehört, liebe Community. Wenn ihr die guten Nicole ein wenig unter die Arme greifen wollt, dann schickt ihr doch bitte Tipps und Location-Vorschläge an ihren Foren-Account Mistress. Kommen wir so langsam mal zum Hauptthema. Wie heute schon angekündigt, ist das Thema das 1x1 der Turnierkreation. Und es wird folgendermaßen ablaufen. Nicole wird euch einige Fragen über den organisatorischen Teil beantworten, Moritz wird eher auf die Judge-Komponente eingehen und Tobias und ich werden gegebenenfalls aus der Spielersicht etwas hinzufügen. Daher stelle ich Nicole erstmal die erste Frage und die lautet: Wie entsteht eine Turnieridee bei dir?
Naja, die Idee ist nicht sehr groß. Ich sage mir einfach, hey, ich habe mal wieder Bock, ein Zoo organisieren. Es ist ja mittlerweile sehr in mein Blut eingefleischt worden. Ne? Ich bin ja jetzt seit 2006 Turnierorganisator. Also es ist quasi einfach nur, hey, ich könnte mal wieder was organisieren. Immerhin habe ich mich ja als TO geoutet, also warum nicht?
Wie bist du eigentlich TO geworden?
Ach, das ist ganz einfach. Und zwar war das 2006, wie gesagt, unser Laden, Wupatki, hat seinen Kartenladen zugemacht. Und uns fehlte natürlich jetzt der Platz, um irgendwo zu spielen. Und die Sommercups standen aus. Und da habe ich natürlich über den Laden die Sommercups in Rostock veranstaltet. Mhm. Und das hat mir natürlich ganz gut gefallen. Und so bin ich natürlich auch auf meinen TO-Job gekommen.
Hattest du vorher Yugi gespielt?
Ja, ich habe im November 2004 begonnen. Dann bis Mai 2006 nach der Deutschen Meisterschaft habe ich aufgehört Und ja, dann bin ich Schiedsrichter gewesen. Und wie gesagt, dann habe ich mich auch teilweise eben auf das TO-Sein konzentriert, weil es eben keine Turniere mehr gab. Ich habe mich darum gekümmert. Die Leute waren total fasziniert und begeistert, weil die Turniere sehr toll waren. Ja, das waren zwar immer nur so 30 bis 40 Mann-Turniere in Rostock, aber ich war sehr stolz drauf.
Cool.
Moritz, was hat dich eigentlich dazu bewogen, mehr auf die Judge-Komponente einzugehen, beziehungsweise als Judge tätig zu sein und den spielerischen Aspekt ein wenig mehr außer Acht zu lassen?
Oh, gute Frage. Wenn man sich meine Turniererfolge anschaut, die sind doch eher mau. Irgendwann war das, dass ich angefangen habe, den Regelfragenbereich voll zu spammen und da hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich halt so ein Interesse dafür entwickelt habe für die Regeln, für die Spielmechaniken und so weiter. Und irgendwann, ich bin noch relativ jung als Judge, wenn du das so willst. Ich habe auf der DM 2010 tatsächlich das erste Mal groß gejudged. Damals war ich noch ziemlich schlecht als Judge, muss ich von mir selber sagen. Das hat sich aber entwickelt, also mittlerweile habe ich ein paar Jobs gemacht. Wer sich da näher einlesen will, wie der Weg vom Spieler zum Judge geht, da hat damals Pommes Fee einen Artikel drüber geschrieben. Den findet ihr bei ETCG oben unter den Artikeln. Der ist ganz interessant zu lesen.
Bei Tobias und mir gibt es eigentlich so nicht viel zu erzählen. Wir sind halt mehr die Spieler. Warum wir spielen, sollte eigentlich jedem klar sein. Wir haben Spaß dran, wir freuen uns, wenn wir auf Events fahren können und alte Bekannte kennenlernen und dass wir immer was zu lachen haben.
Das ist auch der Hauptaspekt, der einen weiterhin an dem Spiel hält, wie ja schon öfter erwähnt, indem man im Prinzip die ganzen Leute wieder treffen will, die man über die Jahre kennengelernt hat. Allerdings muss ich mich jetzt ein bisschen davon zurücknehmen, was das Hauptaugenmerk aufs Spielen angeht. Also ich bin in den letzten Jahren auch eher ein bisschen weggedriftet von dem Spielen und judge mittlerweile etwas mehr. Hatte allerdings noch keinen großen Einsatz als Judge auf einem Major-Event. Tatsächlich war die YCS Bochum auch überhaupt mein erster richtiger Einsatz unter Konami. Aber da war ich ja eben nur Volunteer. Also was heißt nur? Ich war halt Volunteer.
Wie heißt es so schön im Volksmund? Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Nicole, wenn du eine Location aussuchst, nach welchen Kriterien gehst du vor und wie findest du diese?
Naja, also ich nutze natürlich Google im Internet. Das ist die einfachste Variante. Ich gebe entweder Gemeindesaal und die Stadt ein oder ich gebe Saalmieten und die Stadt ein, was natürlich meistens etwas schwieriger ist. Man versucht es beispielsweise auch immer in der Nähe vom Hauptbahnhof oder man guckt eventuell, ob irgendwelche großen Hotels einen größeren Saal haben, den sie vermieten können. Das ist ja teilweise auch so. Also auf diese Kriterien gehe ich ein. Aber ganz ehrlich, am ehesten konnte ich damals Locations finden mit der Hilfe von GAM, mit der Hilfe von Matthias Nagy, mit dem mittlerweile CSA-Teammitglied Nicola Lim, die Niki. Das waren so meine größten Hilfen bei der Location-Suche, weil...
Das ist wahrscheinlich auch ganz natürlich. Ich meine, es ist ja immer einfacher, wenn man direkt Ansprechpersonen vor Ort hat. Ich meine, die kennen sich aus dort, die wissen wahrscheinlich am ehesten. Die können dann vielleicht auch unter Umständen dir unter die Arme greifen, indem sie persönlich dort vorbeigehen und einfach mal anfragen. Eventuell kennen sie auch den Besitzer der Location selbst oder haben schon mal mit ihm zusammengearbeitet.
Ja, aber in der Hinsicht muss ich eins loben, ne? Die Niki kannte keine einzige Location, aber die ist eine super Finderin in der Hinsicht, ne? Das ist Wahnsinn. Also da kann ich ihr echt nochmal ein dickes, großes, fettes Lob aussprechen. Sie ist da super toll.
Wo wir gerade darüber sprechen, ich hatte ja in meiner Anfangszeit, das war 2004, 2005, ja auch selbst Turniere zum Beispiel organisiert in Zeitz, auch relativ große damals mit 100 Mann. Da habe ich auch so mitgekriegt, was so die größten Hürden sind als TO, vor allem wenn man privater TO ist. Und zwar hatten mir die meisten Probleme damals gemacht, überhaupt die Vorfinanzierung von den Preisen und dem allen. Ich meine, zum Glück haben die Location mich selbst damals nichts gekostet, die wurde uns glücklicherweise zur Verfügung gestellt, kostenlos. Aber allein schon die Preise im Vorfeld zu finanzieren, war ein enormer Aufwand, ein enormes Risiko für mich. Ich weiß ja nicht, du machst jetzt schon eine ganze Stufe größer, Mistress, aber kannst du dazu irgendwie was sagen?
Also es ist natürlich schon klar, dass ich eine gewisse Vermögenslage vorfinanzieren muss, weil die Teilnehmerpreise müssen finanziert werden. Das sind bei 100 Leuten mal locker 4, noch was Displays, die ich deswegen aufmachen muss. Aber natürlich kann man nicht immer mit 100 Teilnehmern rechnen. Manchmal sind es natürlich mehr. Da müssen natürlich mehr Displays dran organisiert werden. Da muss die Location teilweise immer im Vorfeld bezahlt werden. Kaution kommt auch noch dazu. Dann die ganzen Konsolenpreise oder die ganzen Kartenpreise, die man eventuell raushaut. Die Gutscheine müssen meistens immer vorgekauft werden, was natürlich auch immer sehr ins Finanzielle geht. Ja, ich bin natürlich froh, dass natürlich die Schiedsrichter meistens immer erst nach dem Turnier bezahlt werden wollen. Ne? Ist natürlich auch klar. Bevor man keine Leistung erbracht hat, wird man natürlich nicht entlohnt. Aber nee, es ist tatsächlich auch so, dass ich natürlich für Berlin auch immer beispielsweise noch ein ICE-Ticket kaufen muss, ne, weil zwei Wochenendtickets bringen mir nichts, ne, ist genauso teuer zum einen und zum anderen, wie gesagt, ich muss da rechtzeitig buchen, damit ich günstige Rabatte kriege und da muss ich natürlich auch mit diesen Kosten im Vorfeld ja nach dem Außen gehen, also muss ich damit vorbezahlen.
Ja, es ist schon hart, ne? Ich meine, die Kostenfaktoren sind vielfältig und im Endeffekt haftet man als TO mit seinem Privatvermögen. Ich meine, kennen wir, also bist du schon mal nasse gemacht auf dem Turnier oder kennen wir irgendeinen Fall, wo ein TO mal wirklich miese gemacht hat? Giro, kennst du da vielleicht einen Fall?
Ich habe da im Forum nur von gelesen, ich weiß nicht, wo das war, da wäre wohl ein TO auf einer Turnierserie beim, ich glaube, zweiten oder dritten Turnier der Serie durch die Gänge gelaufen, als die Spiele gelaufen sind. Hat mit seinen Armen in der Luft rumgewedelt und geschrieben, ich habe Todesminus mit diesem Turnier gemacht. Also es ist vorm Turnier, du musst schon als TO mehrere hundert Euro investieren. Wie gesagt, so eine Wii, die kannst du auch nicht unbedingt auf Kommission bei Mediamarkt kaufen.
Ja.
Und es ist, wie gesagt, dein Privatvermögen. Und wenn dann eben zu wenig Leute kommen auf dem Turnier, du hast für 100 Mann kalkuliert und für die vorher eingekauft. Und wenn das Turnier dann ins Wasser fällt, weil du nur 30 Mann hast, stehst du derbe in der Kreide. Du trägst also ein gewisses Risiko als TO. Und ich denke, dass es durchaus gerechtfertigt ist, wenn du als TO am Ende des Turniers einen Hunderter in der Tasche hast, den du gewonnen hast, weil es ist ja eben dein Privatvermögen, mit dem du bürgst, was du für dieses Risiko einsetzt, ein Turnier zu veranstalten. Und ich finde es absolut unangebracht von Spielern, die dann sagen, der TO hat mit diesem Turnier doch Todesplus gemacht und die 100 Euro, die der verdient hat, hätte der doch besser in Preise für die Spieler investieren sollen. Also das finde ich absolut unangebracht.
Ja, mal ganz abgesehen davon, dass man ja auch eine Menge Arbeit reinfließen lässt. Also ich weiß ja, von Nicole, dass sie auch manchmal sehr geschafft nach so einem Wochenende ist, ne?
Das ist richtig, ja. Vor allem auch manchmal, wie lange man über einen Preispool sitzen kann. Das ist interessant. Ja. Wenn man beispielsweise die Location bereits hat, dann ist es ja einfach. Dann ruft man einfach den Typen an, nennt ihn das Datum, fragt, ob frei ist. Und dann sagt man, okay, jetzt kalkuliere ich. Ich kenne ja die Kosten bereits, ne? Aber manchmal ist es nicht ganz so einfach, weil, wie gesagt, diesmal beispielsweise hatten wir auf dem HDK Teil, als für die ersten drei diese Spielmatten rausgehauen, ne? Ist natürlich auch, ist ein sehr, sehr fescher Preis, aber das Problem ist, dass die Spieler das scheinbar gar nicht einberechnet hatten, weil sie anscheinend den Preispool ohne die Teilnahmematten berechnet haben. Dass mich aber diese drei Matten knapp 150 Euro gekostet haben, ne? Inklusive Grafiker, inklusive Versandkosten, inklusive Materialkosten, etc., ne? Das berechnet kein Mensch. Das waren 150 Euro für drei läppische Matten.
Also jeder, der schon mal selbst Matten bedruckt lassen hat, also der weiß eigentlich, wie viel das kostet. Also von daher weiß ich das auch. Und ich meine, die Matten sind wirklich totschick. Also ich hätte mich zum Beispiel sehr gefreut, wenn ich da eine gewonnen hätte.
Richtig, und der Grafiker ist ja auch nicht umsonst. Der macht ja auch nicht so eine tolle Arbeit für die ja stundenlang, ne?
Richtig.
Also er hat ja teilweise einen Monat an diesem Motiv gesessen, bis er sie rausgehauen hat. Und diese Arbeit muss natürlich auch entsprechend entlohnt werden, weil ich kenne keinen Menschen, der sagt, hey, ich hau jetzt mal die coolste Matte ever raus, ne? Also fast.
Das war direkt euer CSA-Grafiker, ne? Wer ist das?
Ja, das war direkt der CSA-Grafiker, richtig. Aber wie gesagt, Benji. Aber ich finde, er hat trotzdem eine kleine Entlohnung verdient, wenn er sich dann einen ganzen Monat lang hinsetzt und sich das Säppchen aufreißt, damit das total geil aussieht.
Auf jeden
und das
Fall.
Hat er definitiv verdient.
Und mit den Preispools, dass du dir da einen übelsten Kopf machst, das weiß ich ja auch. Ich meine, du hast mich ja schon öfter mal auch angeschrieben, hast mir so einen Preispool gepostet und hast so mich gefragt, und was denkst du, könnte das Richtige sein? Also da machst du ja wirklich immer einen ganz schönen Kopf mit.
Natürlich, klar. Ich meine, wenn ich davon überzeugt bin, dass dein Preispool gut ist, ne, dann kann ich ihn gerne posten, aber ich hole mir gerne andere Stimmen rein. Beispielsweise der erste Preispool vom HDK, ne, da war ich überzeugt, der war gut. Jetzt gab es natürlich totale Spielerbeschwerden, ne, weil der irgendwie nicht total top war. Dann habe ich den jetzt aufgewertet, den Hauptpreis jetzt gegen einen Saturn-Gutschein eingetauscht. Aber wie gesagt, also ich hatte da jetzt etwas dann hatte ich nachher etwas mehr Geld in den Preispool reingesteckt, eben weil es den Spielern nicht ganz genug war. Mhm. Aber dass danach immer noch Beschwerden kamen, eine einzige, na, das fand ich ja total unverschämt.
Jedem kann man es sowieso nicht recht machen.
Nee, ernsthaft mal, ich hatte echt auf den Cent genau gerechnet und dann kommen die Leute an und sagen, hey, das ist aber immer noch so wenig. Ja, wenn ihr wirklich noch mehr Geld haben wollt, dann streiche ich die besten Schiedsrichter, dann hole ich kostenlose Schiedsrichter ran. Ihr habt keine Coverage, ich streiche euch die Matten und dann können wir gerne ein ganz gewöhnliches 0815-Turnier machen. Für ein Turnier, das eigentlich quasi als Titelkampf quasi bekannt ist. Weil das der HDK-Meister ist wirklich ein Titel, den man jemandem zusprechen kann.
Das ist richtig. Das muss man mittlerweile auch absolut sagen, dass das HDK nur noch zur Hälfte wahrscheinlich von den Preisen lebt, sondern dass auch viel von dem Ansehen wirklich hinter dem Namen selbst steckt. Ich glaube, es ist mittlerweile wirklich der anerkannteste Non-Premier-Event-Titel, den man sich in Deutschland holen kann.
Richtig, ja. Ich habe zwar noch das Kartrupper-Festival, aber ich hoffe natürlich, dass ich das auch irgendwann mal auf das Niveau des ADKs hochbekomme. Mhm.
Ob das Kartrupper-Festival irgendwann die gleichen Ausmaße wie das HDK haben wird, die Zeit wird zeigen. Das Problem bei der Yu-Gi-Oh! Community ist, die ist in den Jahren wirklich verwöhnt geworden. Es müssen immer die neuesten und immer die teuersten Preise sein. Das tut doch wirklich nicht Not. Die Leute sollen lieber froh sein, dass sie überhaupt ein Event geboten bekommen, wo sie sich messen können, wo sie ihre Freunde wieder treffen und wo sie überhaupt was gewinnen können. Ich persönlich hoffe, dass die Yu-Gi-Oh! Community demnächst irgendwann mal die Kurve kriegt. An dieser Stelle möchte ich eine persönliche Frage einbringen, und zwar, hattest du schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen seitens der Location-Betreiber, weil du ja ein Turnier für ein Sammelkartenspiel in ihren Räumlichkeiten ausrichten möchtest?
Ja, des Öfteren sogar. Es ist tatsächlich unglaublich, wie man es ein Gespräch mit den Leuten richtig verpacken muss, damit die Leute überhaupt nicht ganz gleich abgeneigt sind. Denn teilweise beispielsweise glauben sie bei Yu-Gi-Oh! Es sei gleich ein illegales Glücksspiel. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, ja, Yu-Gi-Oh! Hat einen Glücksfaktor, richtig. Aber wäre Yu-Gi-Oh! Ein illegales Glücksspiel, dürfte Amigo nichts machen, dürfte Konami nichts machen. Und die ganzen Läden könnten alle zumachen. Also wer jetzt hier kommt, ja, Yu-Gi-Oh! Ein illegales Glücksspiel und so weiter und so fort, dann wäre das ganze Non-Premier- oder Premier-System, was seit 2002 oder 2003, glaube ich, besteht, ne, wäre das komplett illegal. Das heißt also, seit 10 Jahren wird etwas in Deutschland gemacht, offiziell groß, breit und lang, und kein Mensch hat es bisher gemerkt, dass das illegal ist. Und das wäre so schwachsinnig ohne Ende.
Naja, ja. da muss man ja dazu sagen, dass, glaube ich, nach deutschem Recht solche Sammelkartenspiele tatsächlich als Glücksspiel gelten. Deswegen darf man ja zum Beispiel, also dürfen die großen Firmen, wie zum Beispiel Konami, bei großen, selbst offiziellen Veranstaltungen ja auch keine Geldpreise ausschütten. Neuerdings ist das sogar in Deutschland bei Magic the Gathering so, wo es eigentlich Tradition hat, dass man hohe Geldsummen ausschüttet. Also die Poster sind wahrscheinlich gar nichts anderes gewohnt, als mehrere tausend Euro zu bekommen. Aber beim Grand Prix in Bochum im letzten Jahr musste auch das erste Mal kurz vorher noch quasi die Geldpreise abgesagt werden und ausgetauscht werden gegen Warenpreise. Die wurden dann zwar exorbitant hoch, um quasi die Spieler zu vertrösten, aber generell scheint das in Deutschland wirklich nicht zu gehen.
Ein guter Übergang zu unserem nächsten Punkt auf der Tagesordnung, und zwar, was kann vor einem Turnier noch alles schiefgehen? Hast du da ein paar interessante Anekdoten für uns, Nicole?
Oh ja, ich habe einen Haufen Anekdoten oder beziehungsweise einen Haufen Erfahrung. Ich kenne das beispielsweise noch vom HDK 2009. Da habe ich um 5 Uhr morgens, ich war gerade auf dem Weg von Dortmund nach Hamburg, eine SMS bekommen, der Hedgehog fällt aus. Er hatte sich die Nacht übergeben und konnte deswegen wegen Krankheit nicht mehr von Rostock nach Hamburg kommen.
War der mit Olli auf Sauftour oder was?
Nein. Olli lebt zum einen in Berlin und zum anderen war er gar nicht in dem Team. Nein. Da musste ich kurzweilig als Hedgehog des HDK 2009 einspringen. Übrigens, es gab keine Fehlentscheidung, es gab keine Beschwerden, also... So mies bin ich als Hedgehog gar nicht von 146 Mann.
Krischi war das damals, oder?
Nein, ich war 2009 der Hedgehog, denn Krischi wollte nicht. Krischi hat die Coverage gemacht.
Ach so, ich dachte, er wäre eigentlich der Head Judge, okay.
Nee, und er hat mir natürlich Anweisungen gegeben, dass ein Head Judge beispielsweise oben auf der Bühne zu suchen hat und nicht unten immer herumläuft, weil ich beispielsweise beim Turnierstart, bevor das Turnier begonnen hat, habe ich natürlich die Leute begrüßt und gesagt, hey Leute, wie geht's? Seid ihr gut angekommen und so, ne? Weil das macht man ab und zu, wenn man Leute sieht, die man kennt, dann fragt man, hey, na, wie geht's? Wie steht's? Ich finde, das ist eine reine Höflichkeit und dann kommt ein kleiner Krischi an und sagt, nee, das geht nicht, als Head Judge musst du oben auf der Bühne bleiben. Zugegebenermaßen, ich bin in die Position des Head Judges nicht gewöhnt, weil als Turnierorganisator habe ich ja andere Freiheiten, ne? Aber in der Hinsicht fand ich das ein bisschen übertrieben, wenn das Turnier noch nicht begonnen hat und man ganz genau weiß, wo ich bin, denn eine so leise, piepsige Stimme habe ich nämlich nicht.
Beim diesjährigen HDK am vergangenen Wochenende ist ja auch was schiefgegangen. Auf dem HDK hat ja Platzmangel geherrscht. Es waren einfach zu wenig Tische vor Ort, weil niemand damit gerechnet hatte, dass wirklich diese knapp 200 Mann auftauchen, ne? Die es am Ende fast waren.
Richtig, ich habe davor gebammelt, aber ich hätte es tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, es kommen 150 bis 160 Mann. Und dafür hätten wir tatsächlich, mit ein bisschen Kreativität hätten wir die Youngsters in die Garderobe gebracht, wo die Leute einfach gegenüber sitzen können. Ne? Ich hätte echt gedacht, das kriegen wir so hin. Also es gibt natürlich auch auf Turnieren nicht nur die Probleme, die organisatorischer Natur sind. Manchmal beispielsweise benehmen sich aber auch die Spieler etwas daneben.
Ich denke mal, du spielst hier darauf an, dass manchmal die Spieler cheaten, andere Spieler bedrohen oder dass sogar geklaut wird. Gehe ich da richtig in der Annahme?
Richtig, genau. Auf diese Problematik gehe ich ein.
Wie behandelst du als Organisatorin solche Fälle und wie gehst du dagegen vor?
Also wenn ich etwas mitbekomme, sage ich es natürlich sofort den Judges und dem Head Judge. Und wenn irgendwas auch auf dem Turnier nachgewiesen werden kann, dass sich irgendein Spieler jetzt wirklich benommen hat, indem er gescheatet hat, und wir können ihm das nachweisen. Egal wie sie es abstreiten, weil es eben einfach viel zu offensichtlich ist für meine erfahrenen Leute, ne? Dann wird das jetzt bei uns im CSA-Forum intern bequatscht. Was machen wir mit dem Spieler? Der wurde jetzt beim Cheaten erwischt. Wie ist dann, wir, in der Hinsicht beispielsweise berücksichtigen wir ja nicht seine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, die wir nicht nachweisen können, weil die Leute reden ja gerne viel, wenn der Tag lang ist. Das wissen wir ja alle, ne? Ja, aber ernsthaft, wir bereden das beispielsweise intern, was machen wir jetzt in dem Fall? Und dann kann es beispielsweise sein, jetzt im Falle von Maximilian Kautz, dass die Leute 1 oder 2 Jahre gesperrt werden.
Das richtig Blöde ist natürlich immer, dass oftmals erst nach dem Turnier und ohne, dass man überhaupt vorher irgendwas davon mitbekommen hat, plötzlich Cheating-Vorwürfe auftauchen, wie jetzt zum Beispiel beim HDK wieder passiert. Ich meine, erst hinterher in dem Turnier-Thread hat man dann gelesen, dass angeblich ein Spieler gecheatet haben soll. Nur es ist egal jetzt, ob da was dran ist oder nicht, es ist definitiv nach dem Turnier immer viel zu spät. Wenn, dann muss man gleich die Courage haben und irgendwie vorgehen zu den Verantwortlichen und Bescheid sagen. Hinterher ist immer zu spät.
Richtig, man muss ja nicht petzen, man kann ja immer noch mal kurz zum Turnierorganisator in diesem Fall zu mir gehen und sagen, hey, Mistress Nicole, ich habe da etwas beobachtet, könntet ihr mal bitte auf diese Art und Weise achten, oder ich konnte beobachten, dass der Spieler irgendwie eine SMS bekommen hat und da konnte ich folgenden Inhalt lesen, weil ich ein total neugieriger Mensch bin oder. Ich meine, es ist ja kein Petzen. Man kann von mir aus auch gerne anonym bleiben, weil wir sagen nicht, hey, der Mensch hat gesagt, du hast dies und das getan. Als wenn wir so doof wären oder so vorgehen würden. Nein, aber ernsthaft, wenn jemand, auch wenn es nur anonym ist, zu dem Turnier zu uns kommt und sagt, hey, so und so ist das, dann stellen wir den Spieler unter Beobachtung, dann analysieren wir das, sofern es nachweisbar ist, was er gesagt hat, und dann kümmern wir uns auch drum. Aber wenn man nach dem Turnier kommt, ne, dann können wir leider nichts mehr tun, weil in die Zeit zurückreisen kann natürlich kein Mensch.
Aber es ist ja wirklich ein immer wiederkehrendes Phänomen, ne? Das ist ja nicht wirklich das erste Mal, dass dann wirklich ganz spontan später in den Threads erst solche Diskussionen auftauchen, die dann natürlich auch völlig unnötig sind.
Moritz, du als Judge erfahrenste Person in diesem Kreise hier, hast du eventuell ein paar Tipps, die du der Community mit auf den Weg geben kannst?
Das ist, als Spieler musst du ja schon beim Turnier die Augen aufhalten. Also es ist ja so, dass wenn du jetzt siehst, dass jemand beim Duell cheatet, da darf man nicht reinreden. Schritt 1 ist eigentlich, dass du dann zum Judge gehen musst. Es fängt schon damit an, dass du siehst, wenn einer cheatet. Es geht aber auch darüber, wenn du siehst, dass er einen illegalen Spielzug macht, beispielsweise der beschwört einen Austauschfrosch und legt sich damit einen Fischbock-Strahlschütz in den Friedhof. Ja, das darfst du laut Karte nicht, aber das wissen viele nicht. Sowas sollte man dem Judge melden. Und dann ist es die Aufgabe der Judges zu bewerten, ob das wohl Cheating war oder ob der Spieler das selber nicht wusste. Ab da sollte man als Spieler keinen Stress mehr damit haben. Man könnte auch als Spieler schon, was weiß ich, wenn man mal eben auf der Toilette ist und sieht, dass da jemand sein Deck sortiert, also das Ganze eben stackt, das sollte man auch auf jeden Fall melden. Aber es gibt auch so kleinere Feinheiten, was man als Spieler nicht unbedingt weiß, was nicht so offensichtlich ist. Punkt wäre da zum Beispiel, dass man, wenn man beim Duell zuschaut und merkt, dass ein Spieler all seine Handkarten so gedreht hat, dass er die Gamebreaker-Karten, sowas wie Monster Reborn, Schwarzes Loch, dass er die alle verkehrt herum auf seiner Hand hält, aber die Standardkarten richtig rum hält. Wenn einem sowas auffällt, sollte man das vielleicht auch einem Judge melden, weil hier ist es wahrscheinlich, dass der Spieler seine Gamebreaker-Karten so herum in sein Deck dreht, dass die Kartenöffnungen auf der anderen Seite sind und er so seine Gamebreaker-Karten besser ziehen kann. Das
ist Cheating. Ja. Wenn ich kurz anmerken darf, Tiro, auch ein guter Tipp für die Leute, passt auch auf, wenn euer Gegner das euer Deck gegenmischt, dass nicht er Karten rumdreht, verkehrt rum, einzelne, und dann euch später belasten möchte. Nur als kleiner Tipp.
Also passt auf, wenn ihr gegen Gamm spielt, das macht er nämlich, ne?
Auf jeden Fall.
Das erklärt, warum der beim HDK so weit gekommen ist.
Ja, definitiv.
Gehen wir doch ein wenig auf das HDK ein, was am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Nachdem wir jetzt die negativen Aspekte beleuchtet haben, frage ich euch, was waren die lustigsten und schönsten Momente?
Die lustigsten und schönsten Momente? Also, ich habe natürlich mit meinem Megafon dort herumgeschrien und da saßen natürlich immer so, vor allem Gio und so seine Kumpanen da voran, ne? Saßen da die ganze Zeit und ich habe natürlich in mittlerer Lautstärke, so dass natürlich alle mich verstehen konnten, aber ich niemanden natürlich mit dieser Lautstärke belästigt habe, habe ich natürlich immer so da so die Durchsagen gemacht, und da sie natürlich so nah dran waren, ne? Hat die das natürlich immer gestört oder fand ich eigentlich recht witzig. Ich liebe es nämlich manchmal, Spieler zu quälen. Vor allem, wenn sie auf der Bühne herumsitzen oder die Wege blockieren, was ich sowieso nicht ausstehen kann.
Ja, du hast ja deinen Nickname nicht umsonst, ne?
Nein, definitiv nicht, nein. Ja, ich weiß. Ab und zu ärgere ich die Spieler schon gerne. Aber ansonsten so viele witzige Momente... Nein, also da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen, leider auf dem HDK. Eben weil ich immer... Ja, wie gesagt, immer mit allem beschäftigt bin, so viel zu tun habe. Ich musste beispielsweise da eine Toilette mit einem Pümpel musste ich wieder freimachen. Daneben lag eine riesengroße Windel und
das war nicht lustig,
auch noch wegmachen. Nein. Also ich bin ja froh, dass es maximal 10 Sekunden gedauert hat, bis das Rohr wieder frei war, ne? Aber was man da für Dinge da zu sehen bekommt, ne? Oh. Ja, zum Glück bin ich ein starkes Mädchen. Jedenfalls, nein. Also wie gesagt, wenn man solche Arbeiten hat, dann bekommt man eben nicht viel witzige Sachen mit, eben weil man dafür sorgen muss, dass alles super ist, dass alles klappt.
Also ich habe definitiv einen witzigen Moment mitgekriegt, und zwar war der, ich weiß nicht mehr, welche Runde es war, es war auf jeden Fall kurz vor Anfang einer neuen Runde, da kam der sehr bekannte Duo Dax, kennen bestimmt viele im Forum, übrigens hier einen herzlichen Gruß an Duo Dax, der freut sich nämlich immer, wenn man ihn irgendwo erwähnt. Kam zu Seoul und dann hat sich ein sehr lustiges Gespräch zwischen den beiden entwickelt. Es ging nämlich darum, dass Duo Dax wohl ein 2-Wochen-Bann gekriegt hatte aufgrund von massivem Spam. Und ja, es war einfach göttlich. Also wer dabei war, ich weiß auch, dass davon eine Audioaufzeichnung entsteht, allerdings wird die wohl nicht veröffentlicht werden. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Aber es war einfach sehr toll, vor allem Souls Argumentationsweise, warte, ich möchte ihn kurz zitieren, ich glaube, er sagte sowas wie, die durchschnittliche Länge von einem meiner Posts ist sowieso episch. So viel schon mal dazu, und das ganze Gespräch, wieder der mangelnden Argumentationsweise, die Duo Dax an den Tag gelegt hat, ist dann darin gemündet, dass er quasi ein Lifetime-Ban bis auf Weiteres bekommen hat. Aber er kann auch nochmal nett nachfragen, glaube ich, hat Soul gesagt.
Gab es da nicht noch eine interessante Kurzgeschichte, was zwischen Rusty und Mahedi vorgefallen ist?
Ja, interessant, ja, lustig weniger. Ich glaube, es war in der 6. Vorrunde, ja genau, in der vorletzten, in der 6. Da habe ich gegen Mahedi gespielt, deswegen kann ich es auch so gut sagen, was da passiert ist. Und das auch vielleicht an der Stelle auch nochmal klarstellen, weil auch viel Falsches gesagt wurde dazu im Forum. Wir hatten einen Deckcheck. Muki, also Robert Scholz, kam und hat die Decks geholt. Und dann nach kurzer Zeit wurden die wiedergebracht und beim Peilschaffeln hat Mahedi gemerkt, dass wohl eine Karte zu wenig in seinem Deck ist. Er hat dann kontrolliert und ist ziemlich schnell darauf gekommen, dass das wohl ein Pot of Duality war, der gefehlt hat. Natürlich war seine erste, vielleicht ein bisschen vorschnelle Annahme, dass er beklaut worden ist von dem Judge, ist natürlich Quatsch. Also das gleich anzunehmen. Dann hat er natürlich nach einem Judge gerufen, da kam halt Rusty an, der übrigens auch die Decks zurückgebracht hatte und hat gefragt, was los ist, und Rusty meinte halt, hier ist eine Karte zu wenig, wie kann das sein? Dann haben sie eine Weile rumdiskutiert und dann hat Rusty irgendwann den Einwurf gebracht, naja, hast vielleicht deine Deckbox nochmal richtig kontrolliert, was dann Mahidi auch gemacht hat, und ja, dann ist halt der Pot of Duality aufgetaucht, er war wohl irgendwie in ein Pokémon-Deck oder so reingerutscht, und natürlich war es gut, dass er es noch so ehrlich gesagt hat, Mahidi, weil er hätte ja auch einfach mit den 39 Karten weiterspielen können. Was natürlich an der Stelle kein Argument ist, weil er war ja sauer darüber, dass der Topf gefehlt hat, also was, dass es eine teure Karte war. Jedenfalls hat er sich dann darüber beschwert, aber Rusty hat natürlich als logische Schlussfolgerung ihm ein Game Loss gegeben, was ja eigentlich, Hieronymus, das kannst du vielleicht auch mal schnell bestätigen, dass das der einzig logische Schluss ist, weil er ja ein unkorrektes Deck präsentiert hat.
Bestätige.
Ja, na jedenfalls ist es halt blöd gelaufen. Ich meine, es ist Mahidi hoch anzurechnen, dass er so ehrlich war. Allerdings muss man halt in dem Fall auch klar Rusty in Schutz nehmen, dass er einfach nur seinen Job gemacht hat. Ich meine, das hätte jeder andere auch sein können. Und er hätte, zum Beispiel, wäre mir das passiert, hätte er mir genauso gut den Game Loss gegeben. Jedenfalls, das restliche Duell musste ich dann leider einen sehr ärgerlichen Mahidi ertragen, der wüst mit den Karten geklitscht hat und auch insgesamt sehr... ja, mies gelaunt war. Hat mich ein bisschen runtergezogen, aber ich meine, man kann es vielleicht auch ein bisschen verstehen. Aber trotzdem muss ich am Ende sagen, Rusty war natürlich völlig im Recht.
Murphys Gesetz macht auch vor Yu-Gi-Oh! Nicht halt.
Stimmt.
Ja, wir haben doch jetzt schon einiges an wissenswerten Informationen zusammengetragen. Eigentlich hatten wir geplant, an dieser Stelle noch eine Metagame-Analyse mit reinzunehmen. Aber ihr habt wahrscheinlich schon selber festgestellt, der Podcast ist dieses Mal relativ lang gegangen. Daher wird die Metagame-Analyse in dieser Ausgabe nicht mehr behandelt. Jedoch macht euch Hoffnung, wir haben beim nächsten Mal ein Bandlist und Storm of Ragnarok Special und werden gegebenenfalls auf die Metagame-Analyse des HDK eingehen. Zu guter Letzt gehe ich jetzt auf ein neues Feature des ETCG Audio Podcast ein, was eigentlich gar kein neues Feature ist. Schon in der Vergangenheit haben wir euch gebeten, dass ihr euch dazu äußert, was ihr gerne in dem Audio Podcast hören wollt. Da die Resonanz auf dem mailtechnischen bzw. auf dem PN-technischen Wege nicht so ganz zufriedenstellend war, werden wir jetzt in jeder Ausgabe einen Vote starten. In dieser Ausgabe werden wir damit anfangen, was ihr euch für Themen bzw. Gebiete in den nächsten ETCG Audio Podcast wünscht. Also, votet, 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 und wir versuchen, den Podcast euren Wünschen gemäß neu zu gestalten. Wir hoffen natürlich, dass ihr als Hörer genauso viel Spaß hattet wie wir, als wir das im Skype aufgenommen haben, und wir sagen jetzt in altbewährter Tradition Tschüss.
Haut rein.
Bye bye, Leute.
Ciao, Kakao.
Wir danken für eure Treue, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.